Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast, wie immer mit dem Support von Biodynamic und Mighty Matze Matthias Botthoff.
Hallo Carsten, ich freue mich mal wieder riesig, deine Stimme zu hören und ich freue mich natürlich genauso ja, auf unsere Zuhörer, die hoffentlich wieder eingeschaltet haben. Also hallo ihr da draußen, wo immer ihr gerade unseren Podcast hört, beim Autofahren, beim Cardiotraining, beim Spazierengehen, beim Einschlafen. Ganz egal wo, ich freue mich darüber. Auf dem Klo, ja.
Ja, Mensch, so viel haben wir gar nicht, ne?
Naja, es geht. Wir hatten am Wochenende eine UFC Fight Night und wir hatten Bellator.
Genau, Bellator würde ich fast schon spannender bezeichnen dieses Wochenende als die UFC tatsächlich. Gut, es war eine UFC Fight Night, wir hatten Curtis Blaydes gegen Junior Dos Santos mit einem Curtis Blaydes, der, wie zu erwarten war, gewonnen hat. Aber wir hatten bei Bellator das Debüt von Chris Cyborg. Wo sollen wir denn anfangen?
Carsten, ich überlasse dir die Entscheidung. Ich denke mal, du als Curtis Blaydes-Fan möchtest wahrscheinlich darüber reden. Ich habe heute schon dein neues YouTube-Video mir angeschaut. Und da hast du ja vorausgesagt, dass Curtis Blaydes deiner Meinung nach eines Tages UFC-Champion im Schwergewicht sein wird. Und nach der Vorstellung, die er am Wochenende abgeliefert hat gegen Junior Dos Santos, finde ich das auch gar nicht so abwegig, weil man hat deutlich erkannt, er hat sich verbessert, er hat sich wieder mal gesteigert. Er ist einer von den Kämpfern, die sich stetig weiterentwickeln, scheinbar immer besser werden. Und was für mich jetzt sehr überraschend war, Junior Dos Santos hat eine gute Takedown-Defense gehabt. Er hat sich gut verteidigt gegen die Ringerangriffe von Curtis Blaydes und hat dann im Striking verloren. Und das, wo Junior Dos Santos lange Zeit einer der besten Boxer, Kickboxer im UFC-Schwergewicht war, oder?
Ja, absolut. Und ich denke, das Spannende, vor allem bei der Frage, kann Curtis Blaydes einmal Champion werden? Da sprechen wir natürlich auch über die Frage, ob er gegen Francis Ngannou denn mal gewinnen kann. Aber ich komme mal zurück zum Kampf. Junior Dos Santos, ja, es ist schwierig. Er hatte immer mal einen Sieg, mal eine Niederlage, auch in letzter Zeit, auch in der jüngsten Vergangenheit. Und Junior Dos Santos ist eben ein typischer schwerer Kämpfer. Das haben wir auch im Light Heavyweight mit Kämpfern wie Glover Teixeira oder Shogun Rua. Es gibt einfach, vor allem habe ich das Gefühl, in den höheren Gewichtsklassen viele alte Kämpfer, die immer noch kämpfen. Und wenn wir jetzt mal zum Beispiel in die Nummer 10 des Heavyweights reinschauen, so viel Competition gibt es da gar nicht mehr für Curtis Blaydes. Er hat Junior Dos Santos besiegt. Gut, Derrick Lewis vielleicht, aber Derrick Lewis würde er auch besiegen. Alistair Overeem hat er besiegt und auch Alistair Overeem ist immer noch Platz 8. Er ist immer noch in den Top 10. Dann haben wir Shamil Abdurakhimov auf Platz 10. Hat, glaube ich, zuletzt, ich weiß nicht, hat er gegen Curtis Blaydes zuletzt gekämpft oder Blagoj Ivanov? Da bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Aber es gibt vor allem im Heavyweight zu wenig Competition. Und das Spannende passiert, ehrlich gesagt, in den Top 3 oder Top 4, wenn man den Champion mit dazuzählen möchte. Das heißt, die spannende Konstellation sind jetzt, wir haben Champion Stipe, wir haben einen Cormier, der einen Rückkampf gegen Stipe will. Wir haben einen Ngannou auf Platz 2 und einen Curtis Blaydes auf Platz 3. Unter Platz 3, oder über Platz 3, besser gesagt, schlechter als Platz 3 einfach.
Schlechter als Platz 3.
Um es mal so zu formulieren. Ist da die Herausforderung für einen Curtis Blaydes oder einen Francis Ngannou in meinen Augen einfach nicht gegeben, weshalb man jetzt schauen muss, welche Kämpfe man bucht, um einmal Francis Ngannou seinen wohlverdienten Titelshot zu geben und was wird aus Curtis Blaydes, der jetzt auch, ich glaube, in den letzten 10 Kämpfen einmal nur verloren hat und das war eben gegen Ngannou. Alle haben da oben ihren Titelkampf verdient, aber auf der anderen Seite haben wir einen Curtis Blaydes, der schon zweimal gegen Ngannou verloren. Braucht man diesen dritten Kampf noch? Denn beide Male waren vorzeitig. Das heißt, auch da weiß man theoretisch schon, ne, wie es ausgehen könnte. Das ist eine sehr, sehr spannende Frage im Heavyweight. Und auch wenn die Herausforderungen im Heavyweight in der Masse nicht so groß sind, So ist doch diese ganz kleine Konstellation gerade das Spannende.
Ja, wobei ich vermisse so ein bisschen so die richtige Nachwuchsszene im Schwergewicht. Ich finde die Klasse aktuell nicht mehr so stark. Die Alten werden immer schwächer. Junior dos Santos kommt jetzt langsam auch in die Jahre. Man merkt, das Kinn ist nicht mehr so hart anscheinend wie früher. Vielleicht durch die vielen Knockdowns, die harten Schlachten, die er geschlagen hat, unter anderem auch mit Cain Velasquez. Man sagt ja, dass wenn so ein Kämpfer oft angenockt wurde, dass er dann immer schneller und leichter K.O. geht. Man hat es auch bei vielen anderen UFC-Fightern verfolgen können. Zum Beispiel ein Chuck Liddell hat ja auch das Problem. Der ging ja nie K.O. Der war ja unbesiegbar. Und dann ist er das erste Mal K.O. gegangen und dann hat man irgendwie das Gefühl, ja, der Kopf wird einfach weicher, als ob das Gehirn sich schneller ausschaltet, als ob die Kämpfer schneller K.O. gehen. Und jetzt auch bei Dos Santos hat man es gesehen. Das ist nicht mehr der Alte. Dann hat er sich ja der Schulter wieder verletzt. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Das sah nicht gut aus. Ja, da ist im Moment irgendwie nicht so die richtige Herausforderung im Schwergewicht. Wir haben meiner Meinung nach eigentlich nur 5 Leute, die in Frage kommen. Wobei Daniel Cormier wahrscheinlich nach dem nächsten Kampf aufhören wird. Der scheidet dann schon mal aus. Dann bleibt Stipe, dann bleibt Ngannou. Das wird dann der nächste Titelfight sein, sofern Stipe gewinnt gegen Daniel. Ja, da haben wir Ngannou, wie gesagt. Wir haben Curtis Blaydes und wir haben gegebenenfalls noch, wobei können wir den noch richtig dazu zählen, Derek Lewis. Ich weiß
Schwierig,
nicht, wo ich
schwierig.
den hinstecken soll. Ne?
Ja, ich meine, gut. Wir dürfen nicht vergessen, Derrick Lewis hatte auch seine Titelchance, wenn auch mehr aus Notgründen, nenne ich das mal.
Ja, also ein bisschen kläglich versagt. Also er sah da, Entschuldigung, ich will ihm nicht zu nahe treten, aber er sah da nicht gut aus. Also.
Derrick Lewis ist einfach zu gut, um Champion zu werden und zu schlecht, um ihn ganz abzuschreiben. Weißt du, wie ich meine? Nee.
Genau andersrum.
Ungefähr. Ja.
Zu schlecht, um Champion zu
Ja,
werden, aber
genau.
zu gut, um ihn
Ja,
abzuschreiben. Und der
genau.
einzige Newcomer, der mir jetzt spontan einfällt, ist halt der mit dem schönen Namen Rosenstreak.
Ja.
Wobei man da auch wieder sagen muss, auch ihm will ich nicht zu nahe treten, aber er hat auch ein bisschen glücklich gegen Overeem gewonnen. Wer den Kampf gesehen hat, das war ja war es ein Lucky Punch zum Schluss, 10 Sekunden vor Ende des Kampfes. Ansonsten hat Alistair Overeem eigentlich einen guten Kampf gemacht, hat ihn dominiert, ist natürlich dann zum Schluss bös K.O. gegangen. Wir erinnern uns an den Riss in der Lippe.
Oh ja.
Und jetzt ist Rosenstreak halt richtig auf dem Prüfstand. Er wird ja in naher Zukunft gegen Ngannou kämpfen. Und dann wird sich zeigen, ist er einer von denen, die wirklich so ein Senkrechtstarter sein können im Schwergewicht. Ich meine, die UFC würde sich wahrscheinlich freuen. Aber gegen Ngannou ist halt nochmal eine andere Hausnummer als Overeem. Ne? Und da erinnern wir uns auch wieder daran, wie Ngannou Overeem hat schlafen geschickt. Einer der bösesten Aufwärtshaken, die ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Ich glaube, wenn wir so einen Schlag abkriegen würden, wir wären tot, mausetot. Ja, das wird auf alle Fälle spannend. Und dann muss man schauen, wo Curtis Blaydes da seine Chance bekommt.
Das ist es. Das ist eine gute
Schwierig,
Frage. Ich
schwierig.
meine, Ngannou, gut, hat auch schon zwei Niederlagen in der UFC. Klar, einmal der Kampf gegen Stipe und der Kampf gegen Derrick Lewis.
Ach, haben die gekämpft oder ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Die haben so rumgestanden.
Ja,
Meiner
genau.
bis für mich eine der schlechtesten, langweiligsten Kämpfe, die ich je gesehen habe bei der UFC.
Ja, ich glaube, gab es da nicht irgendwie nur 10 Schläge insgesamt?
Ja, das war
Über drei
wirklich.
Runden.
Beide hatten komplett Ladehemmung.
Ja, beide haben sich gar nichts getraut und irgendwann war der Kampf dann vorbei. Irgendwann wurde man vom Leiden erlöst.
Ja,
Und
Gott sei
der
Dank.
Kampf war vorbei. Ja, aber auf der anderen Seite, er hat zuletzt gegen Curtis Blaydes gewonnen. Ich zähle mal auf, ja. Curtis Blaydes ging in der ersten Runde K.O. Cain Velasquez ging in der ersten Runde K.O. Junior dos Santos ging in der ersten Runde K.O. Und ganz ehrlich, Rosenstreak wird nicht länger durchhalten als JDS, Curtis Blaydes oder Velasquez.
Ja, wobei Dos Santos alt, Cain Velasquez alt, ständig verletzt. Die einzige Herausforderung sehe ich da wirklich in Curtis Blaydes. Rozenstruik, ich glaube nicht, dass er gewinnt, aber er ist jetzt halt einer von den neuen Frischen, die noch hungrig sind. Ich denke mal, er hat in meinen Augen zumindest eine kleine Außenseiterchance.
Ja gut, von den neuen Frischen, die hungrig sind. Ich meine, gut, er ist ein Jahr jünger als Ngannou.
Ja, stimmt, der ist relativ alt, weil er seine Kickbox-Karriere schon hatte, aber jetzt neu im UFC-Business,
Ja,
lass mich so
das
sagen.
stimmt. Ja, da sind wir mal gespannt, ne? Ich glaube, im Februar, Ende Februar sehen wir Ngannou versus Rozenstruik. Das wird spannend. Und dann würde ich sagen, kommen wir mal zu Bellator.
Na, stopp, einen
Oh.
Kampf hatten wir ja noch, wo wir eigentlich auch wieder das Problem haben,
Ah
dass ja
ja.
die Jugend sich durchgesetzt hat und das Alter auf der Strecke geblieben ist. Rafael Dos Anjos
Ja.
gegen, ach, sag doch
Michael
mal,
Chiesa.
Michael Chiesa, genau. Ja, schade, aber da sieht man auch wieder, dass ich würde fast sagen, so ein Legendensterben.
Legenden sterben nicht, aber Dos Anjos oder Dos Anjos ist einfach nicht in der richtigen Gewichtsklasse. Er ist fürs Weltergewicht viel zu klein und
Ja,
ein
ja.
Weightcut ins Lightweight packt er nicht und das ist sein großes Problem. Er wäre einer der Leute, die so eine 160, 165 Pound Gewichtsklasse bräuchten, über die dauernd geredet
So
wird.
ein Mittelding, ja.
Genau, weil er ist einfach fürs Welterweight viel zu klein, aber er schafft auch keinen Weightcut ins Lightweight. Das ist halt ärgerlich, aber dann kommt halt sowas dabei raus.
Ja, also ich sehe, aber ja, ich sehe seinen Stern sinken. Das war ja früher eine Kampfmaschine und die letzten Fights irgendwie, ja, ich weiß nicht. Wo
Ja.
will er hin? In der Gewichtsklasse, ja, durch. In der Gewichtsklasse ist er durch. Da kann er die Segel streichen. Da kriegt er jetzt irgendwelche Nachwuchskämpfer vorgesetzt, die hungrig sind und ihn zersägen werden. Ja. Also auch nicht mehr der Rede wert. Und Chiesa hat ja gleich nach einem Titelfight schon gerufen. Naja, warten wir es mal ab. Aber jetzt zu Bellator.
Ja,
Ich sehe schon, du möchtest heute ausnahmsweise mal über Bellator reden.
ich war gerade verwirrt tatsächlich. Da mein Mikrofon wurde mir gerade angezeigt, dass es stumm ist, aber okay.
Ich höre dich gut.
Ganz komisch. Ja, Bellator, genau, das UFC-Debüt von Chris Cyborg. Und
UFC-Debüt? Hm?
das Be man merkt, ich bin schon leicht müde.
Ist schon ein bisschen spät heute für
Ich
dich.
verspreche mich jetzt gerade ziemlich oft, ne?
Das zweite Mal, zweimal geht noch.
Ja, das Bellator-Debüt von Chris Cyborg. Und ja, hast du es gesehen?
Natürlich.
Ich sag's mal so: Es war natürlich eine Ansage von Chris Cyborg an die komplette Female Division von Bellator und vor allem, wie sie da einfach ohne dass sie zu stoppen war, auf ihre Gegnerin dann eingehämmert hat. Ja, das war schon eine Chris Cyborg, die hätte man auch gern gegen eine Amanda Nunes so gesehen.
Definitiv. Ich muss sagen, Cyborg hat sich in brachialer Form präsentiert. Ich fand auch, sie sah etwas leichter aus als sonst. Und sie hat auch explosiver gewirkt. Kann es auch sein, dass die Gegnerin einfach zu langsam und schwerfällig war. Aber Cyborg fand ich, die Schläge waren explosiv. Sie hat Druck gemacht. Sie war beweglich. Sie hat variabel gekämpft. Also alles in allem war das eine super Leistung, die sie da gebracht hat. Und ihre Gegnerin. Wie war noch der Name?
But.
Bud, Julia Bud.
Ja.
Bud, ja, normalerweise ein einfacher Name, weil man immer gleich an Arsch denken muss. Und
Er ist aber BUDD
ja, schon
tatsächlich.
klar, aber in der Nacht, ich meine, ich wollte jetzt den Bogen, in der Nacht war sie halt echt im Arsch. Also man hat die
Was ein
Verzweiflung,
Wortwitz.
man hat die Verzweiflung in jeder Runde in ihrem Gesicht gesehen. Ihre Coaches haben auf sie eingebrüllt, aber ich fand, sie war total überfordert, komplett verzweifelt. Sie konnte weder mit dem Druck noch mit der Stelligkeit umgehen, noch mit der Nervosität. Sie war Chris Cyborg irgendwie hilflos ausgeliefert. Ich hatte für keine Sekunde das Gefühl, dass sie eine Chance hat.
Ja, absolut. Absolut.
Also
Und
Cyborg mega dominant.
somit ist sie jetzt in der vierten Promotion Champion. Ich glaube, das hat noch kein Kämpfer vor ihr erreicht. Also sicherlich schon, aber nicht in vier so bedeutenden und so wichtigen
Ja,
Promotions. Ich
das
meine,
da wären Strikeforce,
genau.
UFC,
Genau, Bellator
Bellator.
und ich glaube Invicta.
Ja.
Invicta ist ja die
Oder waren es nur
reine.
drei? War sie
Es
in
ist.
Invicta Champion?
Ja, also Invicta ist ja auch eine reine Frauen. Ja,
Frauendivision gewesen.
genau.
Oder es gibt sogar noch Invicta, oder?
Ja, gibt's noch, ja, tatsächlich.
Naja, okay.
Genau.
Ja, das
Und.
ist schon eine enorme Leistung. Also, ja, sie zeigt halt wirklich, was sie drauf hat. Und ich war jetzt dann nach dem Kampf auch ein bisschen traurig, weil wer soll da jetzt noch kommen? Bellator hat halt nicht die Leistungsdichte und die Superfighterinnen, wo ich das Gefühl habe, die können Chris Cyborg gefährden, oder?
Hatte die UFC ja auch nicht. Diese. Nein, also bis auf Amanda Nunes. Nee, nee. Auch wenn
Ja,
Holly Holm
aber
gut gegen sie aussah, aber
wir
Cyborg.
haben eine Amanda Nunes, dann haben wir diese Weili Zhang, wir haben
Ja, aber
die
du.
Chinesin ist gut, denk an meine Worte, jetzt
Ja,
wo ich sie.
aber ich rede ja auch nicht. Wiley Zhang, das sind ja. Wie viele Pfund Unterschied sind das? Ich sage ja auch nicht, dass
Ja, das
TJ
ist
Dillashaw
halt.
bei seinem Comeback gegen Kamaru Usman kämpfen soll. Oder Henry Cejudo jetzt gegen Kamaru Usman um den Titel kämpfen soll.
Ja, die Weiber kann man doch, die Weiber kann man doch alle in eine Gewichtsklasse stecken. Dann soll die eine mal ein paar
Nee, das
Donuts
ist.
essen und die andere mal ein bisschen Grünzeug.
Ach, das ist.
Nein,
Komm,
Spaß
Matthias,
beiseite. Ja, es
das.
ist.
Weißt du
Aber wer soll
selber.
da kommen? Wer soll da kommen bei Bellator?
Ja. Es gab in der UFC ja schon niemanden.
Ja.
Außer eine Amanda Nunes.
Ja.
Ne?
Und jetzt bin ich halt echt ein bisschen traurig. Ich hätte da gerne noch mal einen Kampf gesehen zwischen den beiden.
Ja, das stimmt. Hätte ich auch gerne, aber ne?
Ja,
Da hat
offensichtlich hat sich Chris Cyborg wirklich so mit Dana White verkracht und mit der UFC, dass er gesagt hat, ich mache mich dünne, weil ich denke auch finanziell gesehen wäre das, obwohl ich weiß es nicht. Meinst du, Bellator hat er viel gezahlt? Hast du was gehört?
Ich denke schon, also ne, Chris Cyborg werden sie nicht ablösefrei oder kostenlos sich geschnappt haben. Sonst hätte sie ja auch zum Beispiel zu One oder PFL, sie wird da schon ein richtig lukratives Angebot bekommen haben. Hat jetzt auch eigene Sponsorings, darf eigene Sponsoren haben und als vermutlich zweitberühmteste MMA-Frau der Welt, neben Amanda Nunes, wenn wir jetzt von Ronda Rousey absehen,
Ja.
dann wird sie sich da auch sehr, sehr gute Sponsoring-Deals eingetütet haben.
Davon kannst du ausgehen. Ja, gerade in Südamerika, Brasilien sowieso, hat sie, glaube ich, schon einen großen
Ja.
Namen. Ja, wie gesagt, sie braucht halt jetzt, ist halt die Frage, ob sie die Big Fights braucht und was Bellator ihr jetzt vor die Nase stellt. Ich bin mal gespannt, was danach kommt.
Ja. Übrigens, die. Ha! Sehr witzig. Weili Zhang, ich hab gerade rein aus Interesse geguckt, ne?
Ja.
Ich weiß ja nicht, aus welcher Gewichtsklasse genau jetzt Weili Zhang kommt. Ist Championess im Strawweight. Das sind 30 Pfund weniger als die Gewichtsklasse von Chris Cyborg. Ich denke,
Unglaublich.
das wäre keine
Hätte ich
gute
jetzt,
Idee.
hätte, nee, nee, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es das so viel ist, ohne Scheiß. 30 Pfund ist schon ein Brett. Die
Ja klar, ich
Wahnsinn.
meine, Cyborg hatte ja im Frauen-Featherweight gekämpft und Nunes, Weili Zhang im Strawweight.
Oh.
Ne.
Ja, klar. Oh, jetzt geht gerade mein Rollo runter hier.
Ich finde die Übersetzung auf UFC.com übrigens ganz interessant. Strohhalm für Frauen, Zhang Weili. Ja. Da hat jemand wieder, naja, mit dem Google-Übersetzer übersetzt. Zum Beispiel Federgewicht stimmt und Leichtgewicht steht einfach nur leicht. Leicht, Khabib Nurmagomedov, Champion. Aber gut. Ja, Matthias, ich würde sagen, wir können keine Preview für ein Event geben, da nächste Woche kein Event stattfindet. In 2 Wochen findet UFC 247 statt. John Jones vs. Reyes. Und ja, Weili Zhang, über die wir gerade geredet haben, trifft auf. Nee, sorry. Valentina Shevchenko. Valentina Shevchenko.
Shevchenko kämpft, genau, gegen so eine Blondine. Der Name fällt mir jetzt gerade auch nicht ein.
Chookagian, glaube ich.
Die kenne ich gar
Und
nicht.
ich hau nicht.
Die hatte
Und
ich gar nicht auf dem Schirm.
Weili
Also.
Zhang kämpft erst in 2 Monaten, im März, gegen Joanna.
Ja, aber das ist traurig, dass wir jetzt am vor uns liegenden Wochenende keine Kampfsportveranstaltung haben.
Zumindest keine so große, dass sie für den Podcast nennenswert wäre.
Das stimmt. Und dann nächste Woche gibt es dann die große Vorausschau von Dominic Reyes gegen John Jones. Aber
Genau.
hast du den Streit mitbekommen hier vom Joe Rogan mit diesem farbigen ESPN-Reporter?
Steven A. Smith.
Ja, die haben sich auch mal
Ja.
böse die Wolle gekriegt.
Ja, aber es ist, ne, Steven A. Smith ist halt in Deutschland vor allem nicht so bekannt, zumindest wenn man ESPN nicht verfolgt.
Ja.
Deshalb dachte ich mir, mache ich da auch kein Video drüber, weil Steven A. Smith kennt man, wenn man in Amerika den Sport verfolgt, quasi jeden Sport verfolgt, weil er irgendwie überall ist. Joe Rogan kennt man dort auch, aber hier halt kaum. Hier wäre es eher so, wenn jetzt, ich weiß nicht, Joe Rogan mit, ich weiß nicht, wen gibt's da so? Markus Lanz irgendwie. Ich weiß nicht. Das war jetzt irgendein Beispiel. Aber ja, Steven habe ich auch nicht weiter verfolgt, weil es halt auch kaum relevant ist, zumindest für uns Deutsche nicht. Ne?
Aber was halt wirklich gut war, die ganze MMA-Szene hat doch sehr positiv auf den Sieg von Conor McGregor reagiert. Mal abgesehen von dem Khabib, aber
Ja.
ansonsten ist er da wirklich sehr gut bei weggekommen,
Die
erstaunlicherweise.
Leute wollen ja auch, dass McGregor gewinnt. Die Leute wollen Fan von McGregor sein, ohne sich dafür schämen zu müssen, wenn er mal wieder jemanden aus einer Bar verprügelt. Und dementsprechend haben sich so viele gefreut, dass McGregor da so gut gewonnen hat, weil, das hatten wir aber letzte Woche schon, weil McGregor einfach im Mainstream, im
Ja,
MMA immer noch
natürlich.
die mit Abstand größte Nummer 1 ist. Wenn wir geguckt haben, wer alles da war, Tom Brady und Co.,
Ja.
schon was ganz, ganz Großes, ja.
Und man hat es halt nach dem letzten Podcast nochmal verfolgen können, wie gut doch das Ganze alles eingestuft wurde. Und jetzt wird es halt immer spannender und aufregender, weil man halt da Khabib natürlich auch ein bisschen unter Druck setzt.
Lassen wir Khabib erstmal seinen Ferguson-Fight
Deswegen sage ich ja,
machen.
für diesen Kampf wird er schon unter Druck gesetzt, dass er da abliefern muss.
Ja, genau. Weil alle schon davon reden, oh,
Ja.
kriegt McGregor sein Rematch, weil
Ja,
alle davon
genau.
ausgehen, dass Khabib gewinnt. Und Khabib weiß, oh, jetzt muss er abliefern, weil wenn er gegen Ferguson verliert, dann gibt es kein McGregor-Rematch. Dann sehen wir Ferguson versus McGregor. Ne?
Definitiv. Und das wäre das Ding, was ich mir eigentlich mehr wünschen würde.
Ich denke, gegen Ferguson hat McGregor die größeren Chancen, aber
Richtig.
lass uns da
Ja,
ein
ja, ja.
andermal drüber reden. Aber Hauptsache, wir haben die obligatorische McGregor-Diskussion noch kurz
Ja,
mit.
das ist immer ganz wichtig.
Ja, natürlich.
Da wollen auch immer unsere Zuhörer mit Sicherheit was drüber hören. Aber
Genau.
wie gesagt, im Moment ist er ja vom Bad Boy eher zum Engel mutiert, könnte man sagen.
Zum nicest Motherfucker in the game.
Ja, genau. Ich wollte die Worte jetzt nicht in den Mund nehmen, deswegen habe
Ja.
ich schnell das Wort Engel benutzt. Aber ja, hier in unserem ja fast heimischen persönlichen Podcast, wo ja nur
Ja.
ja keine Hater zuhören, da kann man sowas schon mal sagen.
Hören zu, aber die halten nicht so lang durch. Spaß. Also, Leute, ich würde sagen, wir beenden die Episode damit auch. Ich danke dir, Matze, wie immer, dass du dabei warst. Danke allen fürs Zuhören. Nächste Woche gibt es die Preview für Jon Jones versus Dominic Reyes. Matze, Schlusswort gehört, wie immer, du weißt es, dir.
Ja, ich bin mega gespannt und für all die da draußen genauso traurig sind wie ich und am Wochenende ohne Kämpfe auskommen müssen, zumindest ohne großen UFC-Event auskommen müssen und ohne Bellator. Wer sich trösten möchte, der schaut einfach mal bei Kampfgeist MMA auf dem YouTube-Kanal vorbei und dann müsst ihr halt da 15 bis 20 Videos hintereinander gucken. Dann kommt er auch so auf 2 Stunden und dann schafft er es auch, bis zum darauffolgenden Wochenende. Und dann geht's richtig zur Sache mit John Jones gegen Dominic Reyes. Da freue ich mich auch schon wie Bolle drauf.